Ja, wir kommen zur Predigt. Haggai 1, Prioritäten setzen, das hat Folgen, das ist der Titel. Habt ihr das auch schon erlebt, dass ihr plötzlich gemerkt habt, ups, falsche Prioritäten gesetzt? Ich nehme ein Beispiel. Partnerschaft, Ehe. Wir heiraten, irgendwann kommt ein erstes Kind vielleicht, irgendwann ein zweites. Und es läuft und die Organisation ist gross und so. Und plötzlich geht es vor allem um Kinder und zu organisieren. Zeit für die Ehe, Zeit für einen Eheabend, Zeit für einmal wirklich zu zweit, ohne Kind zusammen sein, wird wenig, keine Zeit dafür. Das Sexualleben nimmt ab, ist weniger intensiv. Plötzlich, und das geht gar nicht so lang, plötzlich werden Kinder pflücken, ziehen aus. Und jetzt? Was ist mit der Ehe? Ist Leere da? Muss man sich nicht zusammenraufen? Oder ist da die Tiefe gewachsen? Übrigens ist ja das häufig ein Zeitpunkt, dass Ehepaare sich trennen oder ganz auseinandergehen und scheiden. Manchmal muss man Prioritäten umstellen. Oder Priorität kommt ja von Primus. Was kommt zuerst? Das ist die Frage. Manchmal muss man umstellen, manchmal muss man erneuern. Gottlob, das kann man, es lohnt sich. Manchmal muss man wachgerüttelt werden, erwachen aus etwas raus. Ich kann mir vorstellen, Corona, wo plötzlich so viel ist angefahren worden, hat vielleicht auch falsche Prioritäten aufgezeigt. Also, ich habe plötzlich gemerkt, keine Playoffs-Spiele, die ich zugucken kann, keine Champions League-Spiele, keine Skitouren. Das hat etwas gemacht. Vielleicht ist es dir anders gegangen. Kein Shoppen, kein Reisen, kein Feiern, kein Grillfest, kein Fitten. Vielleicht hat das falsche Prioritäten an die Oberfläche gebracht. Ist gar nicht schlecht. Manchmal ist es Gottesbeziehung, wo ihre Priorität muss erneuert werden und darf erneuert werden. Und die Bibel redet viel über Prioritäten. Vielleicht der bekannteste Satz haben wir im Lukas 12, Vers 34. Übrigens 1, 2.34, gebe ich zu merken. Und da seht, wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Oder eine Redewendung sieht, es ist nie eine Frage der Zeit, es ist immer eine Frage der Prioritäten. Und ich glaube, das hat viel für sich. Zum Schluss von dieser Einleitung, ganz eine simple, schlichte Sache zu dieser Prioritätssetzung. Vielleicht hast du schon x Anläufe genommen, regelmässig die Bibel zu lesen. Und ging um ist es ins Stocken gekommen. Du hast probiert mit Bibellesenplan, mit Bibel-App, mit Jahresbibel. Aber es geht nicht so recht. Frage. Hast du dich selber schon mal gefragt, warum dass du das willst? Vielleicht siehst du, ja, als Christ ist es doch noch gut, ist es doch noch wichtig. Aber das reicht nicht. Das reicht nicht, die Motivation. Und ich möchte dir sagen, überlege mal ganz ehrlich in deinem Herz. Willst du dich in allererster Linie von Gott beeinflussen, prägen und beraten in deinem Leben. Und wenn das wirklich dein Anliegen ist, wenn du das zur Priorität machst und sagst, ich will das unbedingt, dann wirst du die Bibel lesen, dann wirst du eine Bibel lesen, wenn das die Überzeugung ist. Dann wirst du die Priorität eben zuerst hersetzen und in 5 oder 10 Minuten oder was auch ging, lesen. Und ich meine, es lohnt sich natürlich, es beeinflusst enorm. Bibelleser wissen mehr. Jetzt zurück zum, oder einsteigen zum Buch Haggai. Gott hat den Prophet enorm gebraucht, und zwar eben auch für Prioritäten neu zu setzen, für die Vision im Aufbau vom Tempel in Jerusalem zu erneuern und für Gott zu leben. Es ist eindrücklich zu sehen, wie Gott in diesem Volk dann die komplett verschobenen Prioritäten hat zurechtgerutscht und was daraus ist entstanden. Er hat das sorgfältig, liebevoll gemacht, so wie unser Vater im Himmel eben ist. Und es war erfolgreich beim Haggai. Und was für eine gewaltige Sache, was das Umkehren hat bewirkt. Ja, wir gehen rein ins erste Kapitel. Zum Aufschlag ist es gar nicht so einfach. Es ist so dünn, oder? Zwei Kapitel. Und am besten geht man zum Ende vom Alten Testament und dann muss man einfach drei Bücher zurück. Also das Hinterste ist ja Malachi, dann Zacharia und dann kommt Haggai. Ich möchte an dieser Stelle noch sagen, dass Katrin Müller und ich, die über den Haggai predigen, uns da auf sehr gute Vorlagen dürfen stützen vom Lukas Zaub, dem Gemeindeleiter von Frutigen. Wir gehen in den Text, Haggai 1, 1-15. Es ist dramatisch. Im zweiten Jahr des Königs Darius erging am ersten Tag des sechsten Monats das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an den Statthalter von Juda, Zerubabel, den Sohn Shealtiels, und an den Hohepriester Jehoshua, den Sohn des Jozadak. So spricht der Herr der Heerscharen: Dieses Volk sagt, noch ist die Zeit nicht gekommen, das Haus des Herrn aufzubauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Ist etwa die Zeit gekommen, dass ihr in euren getäfelten Häusern wohnt, während dieses Haus in Trümmern liegt? Nun aber spricht der Herr der Heerscharen, überlegt doch, wie es euch geht. Ihr sät viel und erntet wenig, ihr esst und werdet nicht satt, ihr trinkt aber zum Betrinken. Reicht es euch nicht? Ihr zieht Kleider an, aber sie halten nicht warm. Und wer etwas verdient, verdient es für einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr der Heerscharen. Überlegt also, wie es euch geht. Geht ins Gebirge, schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Das würde mir gefallen und mich ehren, spricht der Herr. Ihr habt viel erhofft, doch siehe, es wurde wenig. Und wenn ihr es nach Hause brachtet, blies ich es weg. Warum wohl? Spruch des Herrn der Heerscharen, weil mein Haus in Trümmern liegt, während jeder von euch für sein eigenes Haus rennt. Deshalb hält der Himmel euretwegen den Tau zurück und die Erde hält ihren Ertrag zurück. Ich rief die Dürre über das Land und über die Berge, über das Getreide, über den Wein und das Öl, über alles, was der Boden hervorbringt, über Mensch und Vieh und über alle Arbeit eurer Hände. Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und der Hohepriester Jehoshua, der Sohn des Jozadak, und alle, die vom Volk noch übrig waren, hörten auf die Stimme des Herrn ihres Gottes, auf die Worte des Propheten Haggai. Denn der Herr, ihr Gott, hatte ihn gesandt, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Darum verkündete Haggai, der Bote des Herrn, dem Volk im Auftrag des Herrn: Ich bin mit euch, Spruch des Herrn. Und der Herr weckte den Geist des Statthalters von Juda, Zerubabel, des Sohnes Shealtiels, und den Geist des Hohepriesters Jehoshua, des Sohnes des Jozadak, und den Geist all derer, die im Volk noch übrig waren, so dass sie kamen und die Arbeit am Tempel ihres Gottes, des Herrn der Heerscharen, aufnahmen. Das war am 24. Tag des sechsten Monats, im zweiten Jahr des Königs Darius. Da braucht es jetzt zuerst ein bisschen Geschichte, liebe Gemeinde und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wo sind wir da drin? Nachdem Juda, der letzte Stamm, der noch übrig geblieben ist, ebenfalls Gott ist ungehorsam war, ist ein schreckliches Gericht hineingebrochen. Jerusalem samt dem Tempel, und das war das Schlimmste für die Leute, ist zerstört worden und fast die ganze Bevölkerung in Osten deportiert auf Babylon. Psalm 137, «By the rivers of Babylon saßen wir und weinten» und so weiter. Aber 538 vor Christus, nach rund 70-jähriger Gefangenschaft im Exil, je nachdem mit welchem Zug, dass sie in Osten gebracht wurden, hat Gott eingegriffen, wie es Jeremia hat vorausgesehen. Es hat einen neuen Anfang gegeben. Der Perserkönig, ein säkularer Mann, der Kyros, hat Babylon erobert. Er war jetzt Weltherrscher mit seinem Reich. Und er hat den Juden erlaubt, zurückzukehren. das Land um ihn aufzubauen. Und nicht nur das, sie sollen den Tempel aufbauen. Und er hat dann all die Tempelschätze, die der Nebukadnezar hat, plündert und auf Babel genommen hatte. Er hat dann all das mitgegeben. Im Esra 1 als feinsäuberlich aufgeschrieben, von welchen Geräten, wie viel Anzahl. Interessant. Und sie den Tempel sollen aufbauen. Der Gottesdienst hat um ihn aufgenommen werden in Jerusalem. Es hat sich Wort genau erfüllt, was Gott 200 Jahre vorher gesehen hat. Nach dem Gericht kommt ein neuer Anfang. Und das ist wirklich bemerkenswert, liebe Gemeinde und liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Wenn man nicht an Wunder glaubt, was bei der Bibel in einer Vielzahl beschrieben sind, kann man bis heute enorm darüber rätseln, wie der Prophet Jesaja 700 Jahre vorher den Namen sogar von dem persischen König Kyros namentlich hat erwähnt und aufgeschrieben hat, weil ja das Geschehen erst 200 Jahre später geschehen ist. Lesen wir Jesaja 44, Schluss und 45 von Kyros. Und so ist also jetzt eine erste Gruppe mit etwa 42'000 Rückkehrern zurückgegangen. Lang nicht alle, die gar nicht mehr zurück wollen. Die haben sich schon so angewandt in das Babylon. Aber die, die zurück waren, haben alles zurückgelassen dort. Sie waren immerhin mindestens 50 Jahre dort. Und sie sind in ihre alte, aber nicht mehr vertraute Heimat auf Jerusalem zurück, um dort neu anzufangen. Aber immerhin, sie haben sich aufgemacht, sie haben ein starkes Anliegen gehabt, eine klare Sicht gehabt. Wir bauen den Tempel um mich auf. Und wir wollen um mich möglich machen, dass Gott Opfer gebracht werden kann, so wie es uns in der Tora, in den Mosebüchern geboten war. Und so sind sie nach der beschwerlichen Reise, immerhin etwa 1500 Kilometer, also Bern, Hamburg und zurück, sind sie auf das Jerusalem gekommen, sie haben sofort angefangen mit der Arbeit, sie haben den Brandopferaltar schon gleich mal eingeweiht, sie haben Arbeiter angehört, sie haben Material hergeschleppt, das Fundament vom Tempel ist gelegt worden, am gleichen Ort, wo das Alte war, und es hat ein grosses Einweihungsfest gegeben. Also es ist gelaufen wie am Schnürli. Was für eine Freude muss das sein? Alle waren fokussiert, ausgerichtet auf das Gottesanliegen. Liebe Gemeinde, ich vermute, wir kennen solche Phasen in unserem Leben auch, wo wir eine riesen Freude in die Gegenwart Gottes suchen, wo wir ein Feuereifer haben für die Fürbitte, für die Bibel zu lesen. Ich mag mich besinnen, ein paar Monate nachdem, dass ich Christ wurde, hatte ich einen Freund gehabt und der hat dann gerade Jugend mit einer Missionsschule gemacht und hat gesagt, los, heute könnten wir mal einfach fasten und probieren auf Gott zu hören. Das Thema war dann noch relativ neu gewesen, und so haben wir einfach gefastet und auf Gott gehört. Ein Feuereifer. Vielleicht erinnerst du dich an die Taufe, die du markant erlebt hast. Ein Höhepunkt. Und im Taufbekenntnis vor SPM steht ja dort, weil Jesus Christus für mich gestorben und auferstanden ist, darf ich nun aus Dankbarkeit zu ihm ein neues Leben führen. Und jetzt lassen wir gut, gerade die Sache Prioritäten. Es entspricht meiner festen Absicht, mich Gottes Willen und der Herrschaft Jesu zu unterordnen und mich den Interessen seines Reiches zur Verfügung zu stellen. Das ist wirklich du zuerst. Okay, aber vielleicht kennen wir auch das, was jetzt gekommen ist, bei dem Volk, das zurückkehrt. Widerstand. Gleich mal Ernüchterung. Der Traum ist geplatzt. Eine harte Landung. Und hier war es so. Die Babylonier haben nicht nur die Juden weggeführt, sondern sie haben gleichzeitig fremde Völker angesiedelt in dem ehemaligen Juda. Und die haben gemerkt, ja, jetzt wird da der Tempel um mich aufgebaut, die wollten auch Anteil haben, die wollen dabei sein mit ihrem Gott oder mit ihren Götzen. Und die Israeliten wollten gleich viel nicht schon mal machen von Götzendienst und gesagt, nein, geht gar nicht, wir bauen für uns. Und es hat ein Gestürm gegeben, die ansässige Bevölkerung, die heidnische, hat gedroht, hat Gewalt ausgeübt. Sie haben den Lokalchefbeamten beim persischen König angeschwärzt, verleumdet. Der hat dann eine Lüge gelobt. Und so ist der Lobnis vom Tempelaufbau zurückgezogen worden und mit Polizeigewalt, könnte man sagen, ist die Baustelle einfach gestoppt worden. Einhalt geboten worden. Auch das als nachzulesen im Esra 4. Kommen wir zurück in unser Leben. Das sind wahrscheinlich die Widerstände nicht so. Sie sind anders geartet. Vielleicht bist du einfach platt oder müde worden von all diesen Anforderungen. Beruf, Familie, Gemeinde, dies und das. Vielleicht sind Enttäuschungen da. Vielleicht hast du einen Zusammenputsch gehabt mit einem Leiter. Und du weißt nicht mehr so recht, ob du gefragt bist. Vielleicht ist die Vision verloren gegangen, weil du schon so lange für Leute betest und es geschieht kein Durchbruch. Oder du wirst sogar verspottet in die Verwandtschaft als Stündler. Vielleicht ist einfach Müdigkeit gekommen. Und Folge oder Gefahr gelten, ist die Vision kühlt sich ab. Du zuerst ist schon noch da, aber ist mehr Theorie. Weil, wenn das Anliegen für Gott abhaltet, dann verschieben sich unweigerlich unsere Prioritäten. Wenn das Anliegen die Vision für Gott abhaltet, verschieben sich unsere Prioritäten. Das ist der erste Punkt. Und liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gut zu wissen, dass der Vater im Himmel nicht einfach kommt und sagt, okay, du hast Kappe, ich nehme den Nächsten, wenn du nicht willst. Er redet liebevoll neu ins Leben. Er macht sich auf, uns zurückzubringen. Schauen wir, wie das beim Haggai war. 16 Jahre sind schon vergangen seit dem Baustopp, seit der Grundstilllegung. Aber dann kommt Vers 1. Gott hat den Prophet geschickt mit einer recht ungehobelten Botschaft. Und ich lese Verse 2 bis 4. So spricht der Herr der Heerscharen. Dieses Volk sagt, noch ist die Zeit nicht gekommen, das Haus des Herrn aufzubauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Ist etwa die Zeit gekommen, dass ihr in euren getäfelten Häusern wohnt, während dieses Haus in Trümmern liegt? Ist das jetzt Zeit, Füße suchen, Samstag für Samstag, einen Porsche polieren? Natürlich nicht. Gellet, wahrscheinlich ganz unbemerkt haben sich da die Prioritäten anfangen zu verschieben. Und am Schluss waren sie komplett anders. Aber erinnern wir uns, haben die Rückkehrer nicht alles zurückgelassen, für den Tempel aufzubauen, für das Gottes Anliegen umzusetzen? Und jetzt ist es erkaltet, das Anliegen, aufgrund von Widerständen. Kommen wir noch mit zu uns. Ist doch ganz ähnlich die Ausgangslage. Wir sind umgekehrt, wir haben uns hingewendet zu Christus, unser altes Leben auch zurückgelassen, für ihm zu dienen, mit unseren Begabungen, seine Aufgabe, seinem Anliegen zu dienen. Denken wir an das Taufbekenntnis. Und gell, wie schnell kann es gehen, dass auch bei uns die Prioritäten sich verschieben können. Und Gottes Anliegen sich abkühlt. Und wir fangen an, uns um uns selber zu drehen. Und plötzlich sind immer noch gegen die gleichen Themen am Tisch. Aktuell Ferien oder Fitte oder die Figur oder der Hund. Könnte ich noch viel aufzählen. Und wie heilsam und wie liebevoll ist da die Anfrage Gottes da drin, wie hier beim Haggai. Sie deckt auf. Sie deckt auf, wenn ein Missverhältnis entsteht von dem, was man doch irgendwie will, was man vielleicht auch mit der Familie abgemacht hat, als ein Familienwert. Wir Familie wollen, wir haben eine Zeit lang an der Wohnungstür, an der Innenseite, Josua 24,15, gross angeschrieben gehabt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Aber gellet, wenn das nur auf dem Papier steht und nicht mehr gelebt wird, dann haben wir da eine komische Situation. Und ich komme zum zweiten Hauptpunkt. Verschobene Prioritäten. Die führen in unserem Leben zu, und das ist von Lukas Zog ein super Begriff, sie führen zu rasendem Stillstand. Ich möchte es ausführen. Ich lese Vers 5. Nun aber spricht der Heerscharen, überlegt doch, wie es euch geht. Ihr sät viel und erntet wenig. Ihr esst und werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber zum Betrinken reicht es euch nicht. Eine lustige Ziele da. Ihr zieht Kleider an, aber sie halten nicht warm. Und wenn ihr etwas verdient, dann kommt es in einen löchrigen Geldsäckel. Vers 9. Ihr habt viel erhofft, doch siehe, es wurde wenig. Und wenn ihr es nach Hause brachtet, blies ich es weg. Warum wohl? Weil mein Haus in Trümmern liegt, spricht der Herr, während jeder von euch für sein eigenes Haus rennt. Und nun Vers 11. Ich rief die Dürre über das Land und über die Berge, über das Getreide, über den Wein, über das Öl, über alles, was der Boden hervorbringt, über Mensch und Vieh und über alle Arbeit eurer Hände. Haggai hat die Leute aufgefordert, einmal ganz ehrlich herzugucken ins eigene Leben. Guckt doch einmal, werdet doch gewahr, was da läuft. Ihr investiert dermassen viel. Es bringt nichts. Es fasst so ohne Boden. Rasender Stillstand. Und er ist, aber ich verwehre euch das Gelingen. Ich, Gott. Ja, frag, kann er das? Darf er das? Gott, das Gelingen verwehren. Die Antwort geht Gott selber im Vers 9, weil mein Haus in Trümmern liegt, während jeder von euch für sein eigenes Haus rennt. Es sind die verschobenen Prioritäten. Ich zuerst, statt Gottes Anliegen zuerst. Und natürlich merken wir hier, dass es so nicht stimmt. Aber Achtung, wenn wir jetzt das wie übertragen auf uns, müssen wir ganz sorgfältig sein. Gell, das Einfachste, und da wäre jetzt wahrscheinlich jeder Pastor in Versuchung, einfach zu sagen, ja, da seht ihr schwarz auf weiss. Unser heutiger Tempel, wie mit tun, die liegt am Boden, in Trümmer, und euch kümmert es nicht. Oder viel zu wenig. Aber erstens stimmt ja das nicht. Ihr, liebe Gemeinde, ihr guckt gut zur Pfimi. Praktisch, aber auch mit Finanzen. Und zweitens ist ja der Tempel da. Nicht einfach das Gotteshaus von den neutestamentlichen Gläubigen oder irgend so etwas. Ja, was ist denn jetzt der Tempel im Neuen Bund oder im Neuen Testament? Wir lesen es im 1. Korinther 3,16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Da hat es eine Veränderung gegeben. Wir, die einzelnen Christen, die Christus angenommen haben, weil wir eben gemerkt haben, unsere alte Natur, die sieht, ging zuerst ich, die braucht einen Erneuerer, die braucht eine Wiedergeburt, eine Neugeburt. Wir brauchen eine Reform durch Christus. Und wer das erlebt, wer da umkehrt und sich demütigt, über den sieht Paulus hier, ihr seid der Tempel, wir. Wir sind der Tempel vom Heiligen Geist geworden im Neuen Bund. Und so ist es in dem Sinn nicht mehr nötig, dass wir Holz reichen für den Tempel bauen. Oder dass Priester dort für unsere Sünden ging um die Opfer bringen. Das ist geschehen auf Golgatha für uns. Sondern es geht jetzt darum, dass wir mit unserem ganzen Leben, wir sind ja der Tempel, mit unserem ganzen Leben ihm dienen. Dass die Barmherzigkeit, die wir erfahren von ihm, dass wir die leben in Wort und Tat, dass wir die in die Welt hineintragen. Das sollen wir Gott darbringen. Die Bibel sagt, das ist der neutestamentliche Gottesdienst. Römer 12,1, am besten auf den Punkt gebracht, gell? Aufgrund der Erbarmungen Gottes. Gebt jetzt euer Lieber her als ein heiliges, Gott wohlgefälliges, lebendiges Opfer. Und das ist der vernünftige Gottesdienst, sagt Römer 12. Und jetzt auch noch zum Bild vom zurückgehaltenen Segen von Gott, hier beim Haggai. Auch da müssen wir sorgfältig sein mit dem Übertragen. Sonst kommt es falsch. Im Alten Testament bei den Propheten ist der Segen in einer festen Kategorie quasi definiert worden. Und zwar ein äusserer Segen, viel Kind, zum Beispiel Fruchtbarkeit, gute Ernte, Frieden im Land. Das war Segen. Jesus hat das auch aufgenommen, gesagt, ja, das ist schon Segen, aber er hat es erweitert. So wie der Gottesdienst im Neuen Bund, nicht mehr einfach das Opfer ist im Tempel, sondern das ganze Leben und was sie damit machen. So ist auch der Segen ausgeweitet. Und das heisst, es ist viel mehr als materielles Wohlergehen. Es heisst, wer zu Jesus gehört, kann selbst im Schwierigen, in der Verfolgung, in der Krankheit, ich würde sagen sogar im Sterben, Freude, Fülle und Segen erleben und ausleben. Das ist jetzt ganz umfassend Segen Gottes. Jesus hat das, was wir jetzt so hergeleitet bekommen, in ihm ganz bekannten Satz zusammengefasst. Da sehen wir die Reihenfolge, oder? Zuerst er. Vielleicht kommt er noch in Sinn. Er ist wirklich sehr bekannt. Matthäus 6, 33. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere dazugegeben werden. Und seht ihr, so zugeordnet, so können wir jetzt die Haggai-Botschaft übertragen. Verschobene Prioritäten führen in unserem Leben zu rasendem Stillstand. Es fasst ohne Boden, aber wenn du zuerst kommst, dann bringt uns das in unsere Bestimmung. Und Jesus hat gerufen, hat Menschen gerufen, in Matthäus 11, 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Er will mit anderen Worten sagen, nur ich kann euch erquicken. Ihr braucht mehr, dass ihr Ruhe findet für eure Seele. Das ist der einzige Ausweg aus dem rasenden Stillstand raus, zu Jesus zu kommen, einzuhalten, Prioritäten neu auszurichten. Und so, wie wir noch so heute kritisch in unser Leben schauen, und die Frage stellen, ist da eventuell auch rasender Stillstand? Haggai ruft hier zu einem Schritt vom Vertrauen. Gell? Es braucht Vertrauen, wenn ich diese Reihenfolge wähle. Zuerst du und dann vertraue ich, dass der Rest kommt. Es braucht Vertrauen. Und Vertrauen, das sind wir ging am Üben. Das fällt uns nicht so leicht. Wir haben die Sache lieber selber in der Hand. Wir schauen lieber zuerst, okay, für uns ist es gut und so. Und wenn dann etwas bleibt, dann kann man dann noch anderen. Das ist nicht die biblische Reihenfolge. Aber lasst uns schauen, wie hier die Rückkehrer das erlebt haben. Es hat sofort eine Folgerung gegeben. Eine riesige Ermutigung. Vers 12. Zerubabel und der hohe Priester Jehoshua und alle, die vom Volk noch übrig waren, hörten auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, auf die Worte des Propheten Haggai. Denn der Herr, ihr Gott, hatte ihn gesandt und so weiter. Und er ist, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Das Volk hat reagiert hier. Sie haben sogar einen heiligen Gottesschrecken gehabt. Sie haben gesagt, Gott, du hast recht. Ja, unsere Prioritäten sind verschoben. Wir haben unsere eigenen Sachen vorangestellt. Und sie sind aus tiefstem Herz aufgeschrocken. Und sie haben gemerkt, wir haben ja genauso treulos gehandelt wie unsere Vorfahren. Sie haben reagiert, gell? Und Haggai hat dann nachher den Trost Gottes. Ich meine, es geht kein Besseres. Der Trost Gottes hat sofort zugesprochen und gesagt, ich bin bei euch. So spricht der Herr. Und das, wenn du alles vergisst von der Predigt, diesen Zuspruch nimm. Nimm ihn in den Sack, nimm ihn ins Herz. Ich bin mit dir. Ich habe dich so gern. Ich will mit dir sein. Mit dir, mit mir. Gott ist treu. Und Gott tröstet nicht nur, er rüstet da aus, er setzt frei. Lesen wir weiter, Vers 14. Und der Herr weckte den Geist des Statthalters von Juda, Zerubabel, des Sohnes Shealtiels, und den Geist des Hohepriesters Jehoshua und den Geist all derer, die vom Volk noch übrig waren, sodass sie kamen und logisch, oder? Die Arbeit am Tempel ihres Gottes, des Herrn der Herrscharen, aufnahmen. Besinnen wir uns an das königliche Verbot, an den Stopp, für weiterzubauen. Aber Gott hat einen Geist erweckt und sie haben weitergemacht. Sie haben nicht gewusst, wie es rauskommt. Aber es war etwas Neues in ihnen. Neues Vertrauen. In Esra 6 steht, was dann nachher ist geschehen. Sofort hat der Statthalter dem persischen König Rechenschaft gegeben und gesagt, ja, jetzt fahre ich um mich an, bauen, was soll ich? Aber jetzt hört, wie die Leute reagieren mit diesem erweckten Geist. Hört, wie so ein erweckter Geist tönt. Wir sind die Knechte des Gottes, des Himmels und der Erde. Und wir bauen das Haus wieder auf, das früher viele Jahre als Gebäude bestanden hat. Und nachher sage ich am Schluss, doch im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, gab der König Kyros den Befehl, dieses Haus Gottes wieder aufzubauen. Ja, so tönt ein erweckter Geist. Und der Statthalter hat das dem persischen König, das ist jetzt der Darius gewesen inzwischen, gemeldet. Und der hat das ganze Archiv, das Archivhaus heisst es, lassen durchnüllen und durchnuschen und suchen. Und tatsächlich ist ein Dokument, das damalig gefunden wurde, wo der Kyros eben den Rückkehrer hat beauftragt und ermöglicht, den Tempel umzubauen. Und so haben sie dem Statthalter gesehen, oder so hat der König nach dem Statthalter gemolden, ich verfüge, lasst sie bauen, hindert sie ja nicht. Und Kosten für den Bau trage ich persönlich. Und was sie brauchen an Tieren für die Brandopfer, es soll ihnen zur Verfügung gestellt werden. Unterstützung von königlicher Seite. Ist das nicht gewaltig, liebe Gemeinde? Macht das nicht Mut? Durch die Prioritätenverschiebung, du zuerst, ganz andere Situationen, ganz neue Ausgangslage. Was vermag einen so ein erweckter Geist an neuen Wegen zu schenken, statt rasender Stillstand. Und das wollen wir doch auch, oder? So wollen wir doch unterwegs sein. Du zuerst, das ist Priorität für Gottes Kind, für das Volk Gottes. Und liebe Gemeinde, das hat Folgen. Das hat Folgen. Und ich lade dich ein, dass wir auch einhalten, so wie es Hagar geschrieben hat und gesagt hat, guck doch auf die Weg, guck doch, was da abgeht. Ich lade dich ein, den Schritt vom Vertrauen, von diesem ganz ehrlichen Fragen zu machen und zu sagen, gibt es bei mir Prioritäten neu zu setzen? Versperre ich mit meinen Prioritäten, seinen Prioritäten den Platz? Und wir wollen einen Moment still sein und einfach probieren zu hören. Und dann tue ich mit einem Gebet abschließen.